Die heutige Botschaft ist eigentlich ein Patchwork. Warum? Ich habe mich hingesetzt bei der Vorbereitung und habe das getan, was ich sonst nie getan habe. Normalerweise habe ich immer einen Text für mich vorgelesen und dann mir darüber Gedanken gemacht. Und dieses Mal habe ich mir gedacht, ich schaue mir die Kommentare an. Und als ich dazu kam, dann war das so schön in den Kommentaren, dass ich gedacht habe, ich kann es nicht besser auf den Punkt bringen. Und so wird die heutige Botschaft eigentlich keine Auslegungsbotschaft sein, sondern eine Andachtsbotschaft. Wir haben mit Andacht hier die Einleitung aufgehört und mit Andacht wollen wir fortsetzen. Ein Psalm hat Kai vorgelesen und mit Psalmen werden wir auch wieder fortsetzen. Lust, dass ihr wisst. Ich werde aber in der Botschaft nicht immer die Namen nennen derer, die was gesagt haben, aber es gibt schon einiges. Mit meinen Änderungen habe ich da ein bisschen was zusammengewürfelt. Es gibt eine Tatsache, die jedem Menschen bekannt ist, an der absolut niemand zweifelt. Und gleichzeitig ist es eine Tatsache, die viele Menschen jeden Tag ignorieren, so gut sie können. Wisst ihr, welche Tatsache das ist? Gott gibt, ja, stimmt natürlich auch. Es ist die Tatsache, dass jeder Mensch eines Tages sterben muss. Der Tod ist in unserer Welt in Gesprächen. Wir haben von tausenden Toten gehört. In Zeitungen, in Filmen, überall präsent. Aber für die meisten Menschen bleibt er immer der Tod von den anderen. Und Anlass für diese Botschaft dienten mir eben die Schlagzeilen neulich in den Nachrichten aus den jüngsten Todesanzeigen von prominenten Sportlern, Schauspielern und auch von gemeinem Volk, wo es immer wieder hieß, plötzlich, unerwartet, überraschend verstorben. Oder in seinen besten Jahren tot in einem Hotelzimmer aufgefunden. Oder den Kampf gegen eine schwere und unheilbare Krankheit verloren. Oder durch einen tragischen Unfall ums Leben gekommen. Oder seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus oder auf dem Weg dahin erlegen. Und so weiter. Wir kennen alle diese Formulierungen, die alle mit dem Tod zu tun haben. Das ist eine grausame Realität, die tagtäglich passiert und die uns zur Frage hinführen soll, ist denn mit unserem Leben alles aus und vorbei? Kommt da nichts mehr danach? Und wenn doch, was und wo? Oder besser gesagt, wer ist dieser Zufluchtsort? Je mehr wir unsere eigene Vergänglichkeit ausblenden, desto mehr verschenken wir die Weisheit, die in dieser Tatsache verborgen ist. Aber man muss eine bestimmte Perspektive einnehmen, um den Schatz dieser Weisheit zu heben. Und dabei hilft uns ein Blick in die Bibel, in den Psalm 90. Schlagt mit mir bitte auf, Psalm 90. Dieser Text ist ein mehrere tausend Jahre altes Gebet. Es sind die Worte des ältesten männlichen Propheten Mose. Jemand, von dem die Bibel sagt, Gott habe sich mit ihm unterhalten wie ein Mann mit seinem Freund. Und ich werde euch den Text aus Zeitgründen nicht komplett lesen. Ich weiß gar nicht, ob ich heute mit der Botschaft fertig werden kann. Sein, dass ich sie zerstückeln muss und die zweite Hälfte für einen weiteren Sonntag aufbewahren. Ich werde Vers für Vers lesen und dazu die Gedanken, meine Gedanken oder die Gedanken der Kommentatoren äußern. Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe denn die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Eine Zeile aus dem Lied der Gruppe Silbermond, vielleicht kennt jemand, mit dem Titel Irgendetwas bleibt, da heißt es, gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Gib mir in dieser schnellen Zeit irgendetwas, das bleibt. Nun, wenn alles in dieser Welt vergänglich ist, dann müssen wir unsere Zuflucht im Unvergänglichen suchen. Und die ist Gott selbst. Im Psalm 90, Vers 1 und 2 bietet uns Mose diesen sicheren Zufluchts an, der ewig bleibt. Und diese Formulierung von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott, die ist nicht zufällig, sondern ganz bewusst so gewählt, weil du bist, heißt es hier. Nicht etwa warst du, weil Gott der Bibel keinen Anfang und kein Ende hat. Das ist die Sicherheit. Gott. Gegenüber dem Ewigen sind die Lebenstage der Sterblichen doch sehr kurz. Ach, wie doch die Zeit vergeht. Denkt ihr auch manchmal so? Man hört oft ältere Leute sagen, je länger man lebt, desto schneller vergeht die Zeit. Albert Einstein sagte, Zeit ist relativ. Ja, und dass Zeit relativ ist, ergibt sich, also das Gefühl ist relativ, ergibt sich aus unserer alltäglichen Erfahrung. Wie unterschiedlich die eigene Zeitwahrnehmung ist, kann jeder selbst mitfühlen. Ja? Beim Warten scheinen die Sekunden quälend langsam zu tropfen. Bei interessanten Tätigkeiten scheinen die Zeit dagegen zu verfliegen. Und siehe da, man steht schon wieder vor Weihnachten. Es wird uns erst recht bewusst, wenn wir es nach Gottes Maßstäben betrachten. In Vers 4 heißt es, denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist, und wie eine Nachtwache. In Gottes Augen sind die Jahrzehnte, die wir auf dieser Erde leben, nur eine kurze Zeit. Er war ja schon immer da und er wird auch immer da sein. Er sprengt alle unsere zeitlichen Maßstäbe. Nun, was bedeutet das für uns? Für viele Menschen ist es etwas Trauriges, da das Leben so schnell vorbeigeht. Denn vieles, was früher einmal war, gibt es heute nicht mehr. Der Ort hat sich verändert, die Nachbarn haben sich verändert, die Familie ist nicht mehr so, wie sie war und so vieles. Dass wir zum Beispiel über die Kinder sagen, oh, wie schnell sie groß geworden sind, besonders wenn man lange einander nicht gesehen hat, Verwandte, vielleicht Bekannte. Nicht zuletzt das eigene Leben hat sich auch verändert. Einige sind umgezogen und andere haben sich bei der Arbeit verändert. Also manches geht nicht mehr so wie früher. Und da kommen bei vielen Menschen wehmütige Erinnerungen und sie denken, wie schnell ist doch alles vergangen. Ja, aber die Wehmut muss nicht alles sein. Wir brauchen nicht zu denken, ach, jetzt sind schon so viele Jahre meines Lebens vorbei. Oder jetzt habe ich eigentlich mein Leben gelebt. Sondern Jesus lädt uns ein, uns neu an dem Fest zu machen und ganz ihm anzuvertrauen. Dann können wir sagen, das Beste, das kommt noch. Ich werde einmal bei ihm sein. Und auch wenn ich einmal sterben muss, kann ich trotzdem Hoffnung haben. Solange wir aber Erdenbürger sind, dürfen wir mit meinem Liederdichter bitten, schenk uns Zeit. Schenk uns Zeit. Zeit aus deiner Ewigkeit. Zeit zum Nehmen, Zeit zum Geben, Zeit zum Miteinanderleben, Zeit zum Trinken, Zeit zum Essen, Zeit, um keinen zu vergessen. Zeit zum Beten, Zeit zum Klagen, dir Gott auch Dank zu sagen. Schenk uns Zeit. Schenk uns Zeit. Zeit aus deiner Ewigkeit. Wir gehen ein Stück weiter in unserem Text. In den Versen 5 und 6 heißt es, du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut. Sie sind wie ein Schlaf, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt. Am Morgen blüht es und es sprießt, am Abend welkt es und verdorrt. Welche Erfahrungen hatte Mose gemacht, dass er so schreiben konnte? Schon als Baby entging er den Verfolgern des Pharaos nur um Haaresbreite. Seine Berufung erlebte er erst mit 80 Jahren, wissen wir aus der Apostelgeschichte. In einem Alter, wo anderen ihren Lebensabend genießen. Aber 1000 Jahre sind vor Gott wie ein Tag. Der göttliche Zeitbegriff ist ein anderer. In der Wüste begegneten Mose täglich Hunger, Durst und Vergänglichkeit. Er führte viele Kämpfe und sah Menschen sterben. Es war bestimmt kein einfaches Leben für Mose. Das ein Leben mit Höhen und Tiefen. Und ihm war die Endlichkeit bewusst, wenn er sagen konnte, denn ich weiß, ja, Menschen sind wie ein Gras, das am Morgen noch sprost und des Abends welkt und verdorrt. Seine Gottverbundenheit machte Mose zu einem ganz besonderen Führer. Er wurde 120 Jahre alt und Gott begrub ihn persönlich, heißt es in der Schrift im 5. Buch Mose, könnt ihr nachlesen. Und in diesem Psalm, das ist übrigens der einzige Psalm von Mose, der in der Bibel steht, spricht er über die Vergänglichkeit. Und interessant, man könnte sich fragen, warum redet er denn nicht über die vielen Wunder, die er erlebt hat? Die gab es doch zuhauf. Warum schreibt er nicht von seinen Gottesbegegnungen? Vielleicht, weil das Leben und der Tod existenziell sind, indem man sagt, nichts, natürlich außer Wiedergeburt für uns, aber nichts verändert oder bedroht einen Menschen so sehr wie die Geburt oder das Sterben. Mose nahm beides aus Gottes Hand. Dann heißt es, denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Und da lohnt es sich, darüber nachzudenken, über diese Bibelverse. Jemand hat einmal gesagt, das wirklich Sinnvolle im Leben ist niemals bequem. Unser Ohr zumindest. Und da ist was dran. Am meisten lernt man wohl in den Situationen, in denen man am meisten herausgefordert wird. Zum Beispiel im Kontakt mit unbequemen Menschen, die mir einen Spiegel vorhalten und ich weiß, an welchen Schwächen ich arbeiten muss. Das ist unbequem. Aber sinnvoll. Leider mache ich es mir in meinem Alltag oft bequem. Ich suche den Weg des geringsten Widerstandes und erhoffe mir dann ein gutes, weil sicheres Leben. Nur, ich komme so nicht weiter. Und die Autoren der Bibel, die wussten, dass Gott nicht bequem ist. Mose zum Beispiel hat das in seinen Wüstenzeiten oft erlebt, wie wir jetzt geschildert haben. Darum konnte er auch feststellen, du führst dir unsere Vergehen vor Augen, selbst unsere verborgenen Sünden kommen vor dir ans Licht. Oh, wenn wir darüber nachdenken, in mir sind so einige Gedanken und Vorstellungen und Haltungen zu Hause, auf die kann ich nicht stolz sein. Und ich weiß, das auch ganz genau. Und du wahrscheinlich auch. Aber was ist mit den Gedanken und Vorstellungen, Handlungen, die genauso daneben sind, bei denen mir das aber selbst gar nicht bewusst ist? Gedanken, die genauso negative Auswirkungen auf meinen Charakter und auf meine Beziehungen haben mit Menschen. Vielleicht wäre es ja gut, wenn dieses Zeug mal auch an die Oberfläche käme. Das wäre sicher nicht bequem für mich, aber nützlich. Und deshalb hat Gott dieses Sichtbarmachen meiner Macken zu einem Teil seines Förderprogramms zum Leben, für mein Leben gemacht und das man Glauben nennt. Das ist die Erfahrung vieler Menschen, die sich auf Gott eingelassen haben. Unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unbekannten Sünden ins Licht vor deinem Angesicht. Das soll heißen, alle Schwächen und alle Schuld, die ich bei mir selbst nicht wahrnehmen kann, die legt Gott offen auf den Tisch. Nicht um mich bloßzustellen oder herabzuwürdigen, sondern weil er mir ersparen will, eine große Blackbox mit Ballast durchs Leben zu schleppen. Gott sucht nicht den Vorwurf, er sucht die Vergebung. So unangenehm die Aussagen aus Psalm 90 auf den ersten Blick sein mag, vielleicht verbirgt sich darin etwas sehr Wertvolles für mein und dein Leben. Weil Gott mich und dich herausfordern möchte, weil er die dunklen Ecken meines Lebens hell machen möchte, weil er mich und dich heilen möchte. Und ich frage mich, wie viel Potenzial könnte Gott in mir freisetzen, wenn ich die dunklen Ecken mit ihm durchgehen würde? Das ist sicher nicht bequem, aber sinnvoll. Und es bringt mich weiter zu meinem vollen Potenzial und einem Leben, das gut ist. Kaum etwas entlastet die Seele mehr, als das zu erfahren. Es gibt nichts Besseres, als wenn ich mich mit meinem ganzen Sumpf und Scham und Schuld und Sünde Gott anvertraue. Kein Wunder, dass Mose gleich zum Auftakt seines Psalms Gott feiert mit den Worten: Herr, du bist unsere Zuflucht für und für oder für Geschlecht zu Geschlecht, wie die es in der Übersetzung sagen. Denn alle unsere Tage, lesen wir in Vers 9 und 10, schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Unser Leben wird 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Ja, aus einer welt- oder gar erdgeschichtlichen Perspektive stimmt das auch natürlich. Unser Leben ist ein bloßer Hauch. Was sind schon 80 Jahre angesichts von Jahrhunderten oder Jahrtausenden? Aber aus unserer eigenen menschlichen Perspektive kann das Leben durchaus lange, sehr lange dauern. Das gilt, Gott sei Dank, für ein schönes Leben. Leider aber, Gott sei es geklagt, auch für ein schweres Leben. Alexander Nussbaumer, ein Pfarrer, berichtet, dass er in seinen vielen Jahren wohl mehr als 500 Menschen beerdigt hatte und oft dabei den Psalm 90 zitiert. Jede Abdankung, sagt er, ging ein Trauergespräch mit den Angehörigen voraus. Und das Gespräch begann meist mit unmittelbarer Vergangenheit. So wie das so ist, ne? Die Hinterbliebenen berichten, wie sie den Abschied vom Verstorbenen erlebt hatten. Mit der Zeit kam dann aber auch das nun abgeschlossene Leben als Ganzes zur Sprache. Oft war es kaum zu fassen, was da innerhalb einer halben Stunde, sagt er, an gesammeltem Elend auf mich niederprasselte. Schicksalsschläge wurden erwähnt. Gründe taten sich auf. In solchen Fällen stimmte dann oft das Psalmwort: Was an unserem Leben war, ist Mühsal und Trug. Nun sagte er, ich hörte zum Glück auch andere Lebensläufe von Menschen, die in den Grundlinien ein gelungenes Leben geführt haben. Aber das war leider die Minderheit. Unser Bibelvers ist weder miesepetrig noch depressiv, sondern schlicht realistisch. So mancher Lebenslauf ist schwer. Dass das Leben von allem Mühsal ist und wie im Flug vorbeigeht, das stimmt für viele. Aber nicht für alle Menschen, sagt Alexander Nussbaumer. Ja, und dann sagt er, und damit das Leben am Ende nicht so mühselig ist wie bei vielen, die Gott nicht kennen, möchte ich das für mich so in einem Gebet ausdrücken. Vater im Himmel, du bist der Herr über meine Lebenszeit. Lass mich diese Zeit im Vertrauen auf dich gestalten. Ich will dankbar bleiben für das Gute, das ich von dir empfangen durfte. Und ich will deinen Ratschlag beherzigen, dass die Zahl meiner Tage auf dieser Welt beschränkt ist, will ich im Bewusstsein halten. Schenke mir ein weises Herz. Entscheidend ist immer, was ich aus der Lebenszeit mache, die mir gegeben ist, ganz egal, ob sie sich lang oder kurz anfühlt. Wir lesen weiter im Vers 11. Wer erkennt aber die Stärken deines Zorns, deinen Grimm, so wie es der Furcht vor dir entspricht? Und dann kommt der berühmte Vers, den wahrscheinlich alle kennen. Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Lehre uns bedenken, was wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Also die Klugheit des Lebens besteht eben nicht darin, so viel Wohlstand wie möglich aufzuhäufen oder irgendeine Hitliste anzuführen, sondern klug ist zu wissen, alles ist vergänglich. Und im Angesicht des Todes entscheidet die Zugehörigkeit zu Gott die entscheidende Frage, wie es nach dem Tod weitergeht. Auch wenn man mit viel Mühe vom Beerdigungsredner zum fast besten Menschen gemacht wird, das kennen wir ja, den je über die Erde ging, so fährt man doch in die Hölle, wenn man kein Verhältnis zum Herrn des Lebens hat. Deshalb ist es klug, vor seinem Tod dieses Verhältnis zu Jesus Christus zu suchen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden so. Kehre zurück, o Herr, im Vers 13. Wie lange noch? Und hab Erbarmen mit deinen Knechten. Nun, das klingt so, als ob Mose und die Menschen, die mit ihm unterwegs sind, sich verlassen von Gott vorkommen, obwohl er sie über viele Jahre hinweg begleitet hat. Nun, Wolf-Dieter Kretschmer sagt, zwei Gedanken kommen mir in den Sinn. Erstens, Mose ist nicht alleine. Er gebraucht das Wörtchen uns und damit fühle ich mich eingeschlossen. Ich kenne nämlich solche Gefühle aus meinem eigenen Leben und ihr sicher auch. Es gibt Zeiten, da fühle ich mich niedergeschlagen und von allen verlassen, auch von Gott. Das können sehr einsame und dunkle Momente unseres Lebens sein. Und zweiter Gedanke, ich weiß auch, dass objektiv betrachtet die Dinge sich nicht so verhalten, wie ich sie zu fühlen meine. Bloß weil ich verstimmt bin oder etwas getan habe, was vor Gott nicht bestehen kann, heißt nicht, lange nicht, dass Gott plötzlich abwesend ist oder sich von mir abgewendet hat. Nein, Gott ist da. Und er wendet sich mir in Jesus Christus zu. Er will mein Leben wieder in Ordnung bringen. Wieso ich das sagen kann? Nun, ich weiß, dass Gott die Bitte von Mose ein für alle Male erfüllt hat. Durch Jesus Christus hat Gott sich mir zugekehrt. Mehr noch, er ist gnädig mit mir. Genauso, wie es Mose sich seinerzeit erbeten hat. Ist das nicht wunderbar? Für alle sterblichen Menschen ist das Leben von der Geburt bis zum Tod eine Pilgerreise. Für Menschen, die an Gott glauben, ist es eine Reise von der Erde in den Himmel. Aber der Weg ist nicht leicht. 80 Jahre lang führte Mose ein relativ ruhiges Leben, aber danach verbrachte er 40 Jahre in der Wüste, an der Spitze eines Volks aus ehemaligen Sklaven, die sich ständig beklagten und seine Führung nicht immer haben wollten oder wertschätzten. Es war diese Zeit in der Wüstenwanderung, in der dieser Psalm von Mose geschrieben wurde. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Offensichtlich lag hinter Mose und den Israeliten ein Problem, vollgepackte Zeit von Problemen. Die Sehnsucht nach Änderung war groß. Erfreuen uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden, heißt es im Vers 15 dieses Psalms. Und die Frage für die Israeliten damals ist also genau dieselbe für uns heute. Was muss ich tun, damit sich Gott wieder zu mir kehrt? Der Jungpastor Wilhelm Busch erzählte dazu folgendes Beispiel. Im November 1938 brannte in der sogenannten Kristallnacht auch in Essen die Synagoge. Rassenhass und Rassenwahn hatte sie in Brand gesteckt. Sie brannte völlig aus. Und die schwarz verkohlten Mauerreste blieben als stumme Zeugen von Hass und Gemeinheit zurück. 7 Jahre später, im Frühjahr 1945, brannte die ganze Stadt. So war es damals in vielen deutschen Städten. Erst brannten die Synagogen, dann die ganzen Städte. In Essen hatten die Bomben die Stadt ein einziges flammendes Inferno verwandelt. Menschen rannten schreiend um ihr Leben. Tausende verbrannten in ihren Häusern auf den Straßen und auf den Straßen. Und einige Menschen besannen sich auf die ausgebrannte Synagoge und flüchteten in die verkohlten Mauerreste. Sie blieben bewahrt. Denn dort gab es nichts mehr zum Brennen. Schon einmal hatte hier das Feuer gelodert und sich ausgedobt. Nun wurde der Ort zur Rettung für die Menschen, die sich dorthin geflüchtet hatten. Der Ort ihrer Schuld wurde zum Ort der Bewahrung. Nach Tod und Dunkelheit siegte doch das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht, so sang man in der Wendezeit. Nehmen wir Zuflucht zu Gott, so verwandelt sich der lodernde Zorn Gottes in das Feuer der Liebe. Wir bleiben trotz unserer Schuld bewahrt, weil sich der Zorn Gottes an einem ausgebrannt hat. Das Kreuz Jesu ist der Ort, an dem unsere Schuld offenbar, aber auch die Rettung möglich ist. Nehmen wir Zuflucht zum Kreuz Jesu, so bleiben wir in seiner Liebe geborgen und gerettet. Dort, wo Jesus für unsere Schuld verbrennt, bleiben wir dann bewahrt. Was muss ich also tun, damit sich Gott wieder zu mir kehrt? 2 Tipps dazu. Erstens, sucht mich, so werdet ihr leben, spricht Gott. Amos 5, Vers 4. Und zweitens, wenn jemand mein Wort hält und tut, so wird er den Tod nicht sehen. Johannes 8, 51. Und zwar nicht sehen ewiglich. Und ich glaube, liebe Geschwister, an diesem Punkt möchte ich tatsächlich einen Punkt setzen für heute. Mehr als eine halbe Stunde ist rum. Und ich denke, vielleicht ergibt sich eine andere Gelegenheit, wo ich die Botschaft fortsetzen kann. Aber ich denke, es ist genug heute gesagt, damit wir das mitnehmen und darüber nachdenken. Über das Leben, über die Vergänglichkeit, über den Tod, aber auch über den Sinn dieses Lebens, der allein in Jesus Christus ist.